Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Und mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen. Hakenkreuzschmierereien auf jüdischen Friedhöfen und Synagogen, Angriffe auf Menschen mit Kippa oder auch einfach antisemitische Sprüche über die vermeintliche Weltverschwörung am Stammtisch. Antisemitismus ist leider auch 2019 noch Alltag in Deutschland. Bayern will jetzt dagegen ankämpfen und sieht sich schon als Vorreiter in Europa. Doch die Strategie dagegen ist, naja, sagen wir mal eher eine Definitionssache. Mehr dazu gleich. Außerdem geht es heute um das digitale Entwicklungsland Brandenburg und um die Frage, wie sich ein Leben mit Demenz wohl anfühlt. Ein spezielles Programm für Angehörige und Pflegekräfte soll das zumindest teilweise erlebbar machen. Traurig aber wahr, Antisemitismus ist in Deutschland wieder auf dem Vormarsch. Allein in Bayern gab es im vergangenen Jahr einen Anstieg von antisemitischen Straftaten um rund 50% gegenüber dem Vorjahr. Gerade erst wurden in München ein Rabbi und seine beiden Söhne nach dem Besuch einer Synagoge angepöbelt, beleidigt und einer von ihnen sogar bespuckt. Und längst nicht alle Taten werden angezeigt. Bayern will jetzt auch Vereine und Organisationen für den Kampf gegen Antisemitismus in die Pflicht nehmen. Heute Vormittag wurde eine entsprechende Strategie vorgestellt. Vor der Sendung habe ich unseren bayerischen Landeskorrespondenten Michael Watzke gefragt, warum sich Bayern damit jetzt beim Kampf gegen Antisemitismus gar europaweit als Vorreiter sieht.
Weil in Bayern zum ersten Mal in Europa ein Kaskadenmodell eingerichtet wurde, so nennt es der Antisemitismusbeauftragte der bayerischen Staatsregierung, Ludwig Spänle. Dieses Modell beinhaltet, dass viele Verbände in Bayern, nämlich 90 Verbände, angeschrieben wurden, um eine Definition von Antisemitismus zu unterschreiben und damit dafür zu sorgen, dass in den Verbänden Antisemitismus möglichst nicht vorkommt. Diese Definition der IHRA, der International Holocaust Remembrance Alliance, ist an 90 Verbände geschickt worden und 60 Verbände haben sich bis jetzt gemeldet beim Antisemitismusbeauftragten und haben diese Definition unterschrieben oder angekündigt, sie in nächster Zeit zu unterschreiben.
Jetzt haben Sie diese IHRA-Definition der Internationalen Allianz zum Holocaust-Gedenken ja schon erwähnt. Was ist denn genau laut dieser Definition Antisemitismus?
Antisemitismus wird definiert als eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort und Tat gegen jüdische und nicht-jüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. Und, so die Definition weiter, darüber hinaus kann auch der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, Ziel solcher Angriffe sein. Zitat Ende. Diese Definition ist nicht unumstritten, vor allem der letzte Satz, denn es ist nicht ganz klar, wo Kritik am Staat Israel aufhört, beziehungsweise wo diese Kritik zu Antisemitismus wird. Und von den Verbänden, die Ludwig Spänle, der bayerische Antisemitismusbeauftragte, angeschrieben hat, haben beispielsweise 24 in einer Bürgerallianz Bayern zusammengeschlossene Verbände die Definition zwar unterschrieben, aber auf einer Urkunde diesen letzten Satz, der sich auf Israel bezieht, weggelassen. Also, das ist nicht immer ganz eindeutig. Auch die Definition selbst ist in ihrer Auslegung nicht immer ganz eindeutig. Auch das hat Ludwig Spänle heute in der Pressekonferenz bei der Vorstellung dieser Strategie gesagt. Diese Definition habe Stärken und Schwächen. Man habe sich trotzdem dazu entschieden, diese Definition als Grundlage zu nehmen und an viele Verbände in Bayern zu schicken. Und weitere sollen folgen, unter anderem auch muslimische Verbände. Denn an die kirchlichen Verbände ist diese Definitionsanfrage schon gegangen, an die muslimischen Verbände bisher nicht.
Jetzt muss ich aber dann doch noch mal kurz fragen, was bringt denn tatsächlich das Annehmen einer Definition im Kampf gegen den Antisemitismus?
Das ist eine gute Frage. Das kann man kritisch sehen, denn ein Blatt Papier, das irgendwo unterschrieben wird, das aber auch nicht rechtsverbindlich ist und das möglicherweise auch nur auf dem Papier eine Kraft entfaltet, muss noch keinen Antisemitismus bekämpfen. Der bayerische Antisemitismusbeauftragte Ludwig Spähne allerdings glaubt, dass durch dieses Kaskadenmodell, dass sozusagen erst die Regierungen, und es sind ja bis jetzt 31 Regierungen auf der Welt, die diese Definition annehmen, dann eben Verbände und schließlich die Bürger in einer Art Graswurzelbewegung, dass sie präventiv angesprochen werden, dass sie auf diese Definition hingewiesen werden, das sei ein Modell, mit dem man präventiv Antisemitismus verhindern könne. Ob das wirklich funktioniert, das wird sich zeigen. Ludwig Spähnle sieht dieses Modell als europaweit einmalig. Es gibt Menschen, die ihm dazustimmen, zum Beispiel Katharina von Schnurbein, die Koordinatorin der EU-Kommission zur Bekämpfung von Antisemitismus. Aber es gibt durchaus auch Gegenstimmen, die sagen, das bringt am Ende nicht viel.
Was gab es denn da für Vorbehalte?
Naja, die Vorbehalte sind zum Beispiel gegen diesen letzten Satz dieser Definition. Ich zitiere ihn nochmal. Darüber hinaus kann auch der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, Ziel solcher Angriffe sein. Es gab tatsächlich Verbände, die diese Definition bis jetzt nicht unterschreiben wollen oder nicht unterschrieben haben. Der Deutsche Alpenverband beispielsweise, der auch von Ludwig Spähnle angeschrieben worden war, hat sie bis jetzt nicht unterzeichnet. Also, was bringt das Unterzeichnen einer Definition? Dazu gibt es unterschiedliche Aussagen. Die jüdischen Verbände jedenfalls sehen es positiv. Charlotte Knobloch, die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München, sieht den Weg von Ludwig Spähnle, dem bayerischen Antisemitismusbeauftragten, durchaus positiv.
Gibt es denn auch schon Reaktionen von Seiten der muslimischen Verbände?
Nein, die gibt es noch nicht, denn sie sind ja auch noch nicht angeschrieben worden. Der bayerische Antisemitismusbeauftragte überlegt noch, ob er etwa Milli Görisch oder die DITIB anspricht und sie auch bittet, so wie andere Verbände, so wie auch kirchliche Verbände und Vereine und Organisationen, diese Antisemitismusdefinition zu unterschreiben. Wie die sich dann verhalten, wird man sehen. Und sollten sie eine solche Definition ablehnen, was dann die Konsequenzen wären, das ist bis jetzt offen.
Michael Watzke war das über Bayerns neue Strategie im Kampf gegen Antisemitismus. Offenbar alles eine Frage der Definition und ob man sie annimmt. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Immerhin, sie werden kleiner. Die weißen Flecken auf den Online-Karten zur Internetabdeckung in Deutschland. Nach und nach bekommen auch immer mehr ländliche Regionen schnelle DSL-Anschlüsse und Mobilfunknetze. Das gilt auch in Brandenburg. Die rot-rote Landesregierung dort hat dafür jüngst auch noch eine neue Digitalisierungsstrategie verabschiedet. 450 Millionen Euro sollen in Brandenburg in den Ausbau des schnellen Internets fließen. Der Opposition geht das alles trotzdem viel zu langsam. Die CDU macht Druck, wohl auch mit Blick auf die Landtagswahl am 1. September. Wanja Budde über die schleppende Digitalisierung in Brandenburg.
Ich freue mich und ich hoffe Sie auch auf einen schönen Abend heute Abend und übergebe jetzt an Michaela.
Vielen Dank. So, auch von mir noch ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Ein sonniger Abend in der lauschigen Kleinstadt Werder. Keine 20 Kilometer sind es zum Landtag in Potsdam. Probleme mit dem Internet wird es hier ja wohl nicht geben, denkt man. Martin Westphal lacht erbittert. Mit einem Glas Mineralwasser in der Hand steht er beim digitalen Stammtisch im Digitalwerk im sanierten Bahnhof von Werder. Es wurde im Januar 2019 eröffnet und ist ein von der EU und vom Land gefördertes Zentrum für die Digitalisierung speziell kleiner und mittlerer Firmen, wie die von Martin Westphal.
Wir betreiben hier eine Golfanlage, haben 34 Mitarbeiter und sind angewiesen auf eine schnelle Verbindung zu unseren Servern, die nicht mehr bei uns auf der Anlage sind.
Schließlich meldeten sich die 55.000 Besucher im Jahr inzwischen zu 84% online an, erklärt Westphal. Doch weil das Internet so langsam ist, gibt es immer wieder Schwierigkeiten bei der Terminvergabe. Außerdem steuert die Software auch die Zugänge zum Golfplatz. Überall drohen Verzögerungen.
Wir haben eine IT-Firma, die uns berät. Die fallen um, die sagen, oh Gott, das geht gar nicht.
Ja. Er als Unternehmer verlasse sich in Sachen Breitbandausbau nicht mehr auf die rot-rote Landesregierung, sagt Westphal. Die reagiere viel zu langsam.
brutal langsam. Es ist auch demoralisierend.
Thomas Kralinski, der Digitalkoordinator des Landes, zieht in seinem Büro in der Staatskanzlei bekümmert die Stirn kraus, wenn er so etwas hört. Er soll die Verbitterung mindern und den Aufbruch in die digitale Zukunft des Landes steuern. Die Industrie- und Handelskammern warnen. Unternehmen trügen sich mit Abwanderungsgedanken, weil sie wegen schneckenlangsamen Internets von Kunden, Lieferanten und Partnern als rückständig wahrgenommen werden. SPD-Politiker Thomas Kralinski weiß das. Die Politik wolle ja handeln. Für Investitionen ins schnelle Netz sei eine 500 Millionen eingeplant. Aber es gebe neue Probleme.
Das ist also keine Frage mehr des Geldes, sondern es ist jetzt eine Frage sozusagen der Unternehmen, die Tiefbauarbeiten machen und Leitungen verlegen. Und da im Moment die Konjunktur so gut ist, wie sie ist, haben wir ein bisschen Schwierigkeiten, die Firmen zu finden, die das möglichst schnell tun. Deswegen dauert es noch Schnitt 1, 2, 3 Jahre, bis die Löcher geschlossen werden.
Auch die oppositionelle CDU im Potsdamer Landtag schimpft, dass die rot-rote Landesregierung den Breitbandausbau nicht schnell genug vorantreibe. Am 1. September sind Landtagswahlen. Die CDU will den Machtwechsel schaffen, die seit der Wende regierende SPD ablösen. CDU-Landeschef und Spitzenkandidat Ingo Senftleben ist derzeit auf Wahlkampftour. Im Interview mit einem lokalen Fernsehsender regte er sich auf, dass SPD und Linke auch beim Mobilfunk auf der Bremse stünden.
Wenn zum Beispiel wir sagen, wir wollen, dass jeder Mensch in Brandenburg mit dem Handy telefonieren kann, wer 100% Tarifvertrag bezahlt, der muss auch 100% Empfang haben. Und wenn wir als Land sagen, wir bauen Mobilfunkmasten auf, mit den Kommunen zusammen, und die Anbieter können diese Masten nutzen, mieten für ihre entsprechenden Signalpunkte, dann kann man auch dadurch einen besseren Funkempfang in Brandenburg realisieren.
In der Lausitz, im tiefen Süden Brandenburgs zum Beispiel, Heimat stolzer Bergleute, zweitgrößtes Braunkohlerevier in Deutschland. Aber auch geplagt von teils arg maroder Infrastruktur. Schon vor Jahren hätte die Landesregierung im fernen Potsdam einen Masterplan für die Lausitz entwerfen müssen, sagen die Kohlegegner Sibylle und Alexander Tetsch in ProSchieben.
Wir gehen jetzt zum aktuellen Tagebau, Welt zu Süd.
Bis 500 Meter an den Rand von ProSchieben hat sich der Tagebau vorgearbeitet. Wird die 95 Quadratkilometer große Grube noch erweitert, wie ursprünglich vom Betreiber geplant, muss das Dorf umgesiedelt werden. Tief unten dröhnt die große Förderbrücke F60. Der Ausstieg aus der klimaschädlichen Traditionsindustrie könnte eigentlich eine Modernisierungschance für die Lausitz sein, sinniert Alexander Tetsch später in seinem gemütlichen Restaurant Schmeckerlein in ProSchieben. Doch es fehle die schnelle Anbindung nach Berlin, Leipzig und Dresden ebenso wie das schnelle Internet.
Wir haben hier im Moment 0,6 Megabit pro Sekunde. Also hier Deutschlandradio übers Internet zu empfangen, ist wirklich ein Abenteuer. Wir haben keinen Handyempfang. Also wenn ich ein Gespräch entgegennehmen will, muss ich auf den Dachboden gehen, weil dort der einzige Punkt ist, an dem ich ein Handysignal bekomme.
Unhaltbare Zustände findet Grünen-Chefin Annalena Baerbock, die ihren Wahlkreis in Brandenburg hat. Gerade in der Lausitz, die wegen des Kohleausstiegs vor der Riesenherausforderung des Strukturwandels steht.
Wenn wir über eine Entwicklung der Region der Lausitz sprechen und zeitgleich die Situation haben, dass auch dort in der Region Ärzte sagen, wir können hier keine Arztpraxis aufmachen, weil das Internet nicht stark genug ist, dann haben wir ein Problem. Und deswegen muss sowohl die Landesregierung, aber auch die Bundesregierung dafür sorgen, dass gerade die ländlichen Regionen endlich angeschlossen werden.
Schlimme Einzelbeispiele, aber insgesamt stehe Brandenburg doch gar nicht so schlecht da, sagt Digitalkoordinator Thomas Kralinski und nennt Zahlen von 2018.
Knapp unter 70% mit über 50 Mbit Versorgung im Land. Das ist wirklich nicht so schlecht. Wir sind dabei auch Spitzenreiter im Osten. Die Bundesregierung hat bis 2025 das Gigabit-Ziel ausgegeben. Und das hoffen wir natürlich, dass wir das auch hinkriegen bis dahin.
Das hoffen auch tausende Unternehmer und mit ihnen viele Bürgermeister und Ortsvorsteher. Für sie steht fest, dass schnelles Internet heute ein ebenso zentraler Teil der Infrastruktur ist wie Strom oder fließendes Wasser.
D. Der Umgang mit demenzkranken Patienten und Angehörigen, der kostet oft viel Kraft und Nerven. Denn die Betroffenen sind oft genug frustriert über ihren eigenen Kontrollverlust und lassen dann ihre Wut und Verzweiflung nicht selten an ihren Betreuern aus. Eine Art Demenzparcours in Oldenburg soll gesunden Menschen ein Gefühl dafür geben, wie sich dieser Kontrollverlust anfühlt, beispielsweise Altenpflegern. Unsere Reporterin Felicitas Böselager hat das Programm ausprobiert.
Wie geht es einem, wenn ich an meine Grenzen komme? Wie geht es einem Menschen, der an Demenz erkrankt ist? Und ja, wie kann ich mich da ein Stück mehr auch mal hineinfühlen?
Das ist das, Katja Bunge-Köpping vom Senioren- und Altenpflegestützpunkt in Oldenburg erklärt mir und etwa 30 anderen Menschen, was in den nächsten Stunden auf uns zukommt.
Das sind 13 Stationen, die rekonstruieren einen Tagesablauf einer imaginären Erna Müller von Aufstehen, Anziehen bis zum Schlafen gehen.
Erna Müller ist dement und für die nächsten 3 Stunden schlüpfe ich in ihr Leben. Die Aufgaben, die hier aufgebaut sind, sehen eigentlich nicht so schwer aus. Haushaltskittel anziehen, Essen machen, Bilder malen. Ganz alltägliche Dinge. Müsste kinderleicht sein.
1, 2, 3, 4.
Bei der ersten Station muss ich mit dicken Handwerkerhandschuhen einen Haushaltskittel anziehen und ihn zuknöpfen. Dabei soll ich, nur um mich zusätzlich zu verwirren, bis 36 zählen. Demente vergessen häufig, wie alltägliche Dinge funktionieren. Sie wissen dann zum Beispiel nicht mehr, dass ein Knopf in ein Knopfloch muss. Oder wieso sie gerade einen Kittel anhaben.
24, 8, 25, jetzt kann ich nicht mal mehr zählen.
Ich schwitze und die Zeit ist längst um. Aber der Ehrgeiz packt mich. Ich gebe erst auf, als alle Knöpfe zu sind. Ich bin nicht die Einzige, die nicht akzeptieren kann, dass ihr die Aufgaben hier nicht gelingen wollen, beobachtet Katja Bunge-Köpping.
Also es ist interessant, wie sehr das Leistungsdenken hier auch herausgefordert wird. Also wir sind alle solche Leistungsmenschen. Sofort wird man an dem Stolz gepackt und an dem Ehrgeiz.
Radieschen 98 Cent, Rotbete 1,29 Euro.
Als nächstes muss ich mir einen ewig langen Einkaufszettel inklusive Preise merken, ihn dann aufschreiben und den Gesamtpreis errechnen.
Mein Kopf blockiert jetzt schon, weil ich gar nicht, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich mir das merken kann.
Das ist aber nicht alles. Zettel und Stifte liegen in einer Holzbox, an deren Ende ein Spiegel angebracht ist. Ich kann meine eigenen Hände nur durch den Spiegel sehen und muss so versuchen zu schreiben.
Wie malt man nochmal ein S? Wie malt man ein S? Also wenn ich jetzt die Augen zumache, dann wird es sofort gehen, nur weil ich jetzt in den Spiegel gucke. Mann!
Ich habe meine eigene Hand nicht mehr unter Kontrolle und schließe die Augen, um zu schreiben.
Das war geschummelt. Ich habe geschummelt.
Schummeln ist übrigens typisch für Demente, erklärt mir Katja Bunge-Köpping.
Gerade wenn sie anfänglich erkrankt sind, ihnen sehr bewusst ist, wo sie jetzt ihre Defizite haben und dann die Angst, es könnte jemand merken, da wird ganz viel geschummelt.
Bei einer anderen Station muss ich mir Begriffe merken, die einem falschen Bild zugeordnet sind. Unter einem Bild von einem Handy steht dann zum Beispiel Kochlöffel. Nachdem ich mir diese Bilder gemerkt habe, muss ich mir zuerst eine Brille anziehen, die eine Netzhauterkrankung simuliert und damit Ball spielen. Und erst danach die Anfangsbuchstaben der Begriffe aufzählen. Es ist unmöglich. Obwohl ich weiß, dass diese Aufgaben einfach nicht machbar sind, bin ich ziemlich frustriert. Mir rauscht der Kopf und ich vergesse auf einmal ganz einfache Worte. Nach jeder Station soll ich darüber sprechen, wie es mir geht.
Ja, ist scheiße. Man lacht zwar so, weil es so skurril ist, dass man das nicht kann, aber in Wirklichkeit ist es natürlich irgendwie unglaublich, dass man sich nicht vertrauen kann. Und man kommt aus der Situation nicht raus.
Die eigenen Gefühle zu artikulieren, hilft dabei zu verstehen, wie es Dementen geht, warum sie sich manchmal schämen oder aggressiv werden. Besonders wichtig sei es dabei, nicht nur auf die Defizite zu achten, sagt Katja Bunge-Köpping. Auch Demente könnten sich weiter an schönen Momenten freuen und fröhlich sein. Deshalb beruhigt Bunge-Köpping mich auch, als ich mich dafür schäme, weil ich beim Demenzparcours auch immer wieder gelacht habe.
Also das ist ein ganz wichtiger Schlüssel in der Arbeit mit Menschen, die Einschränkungen haben, dass man auch mit Humor daran gehen kann, dass man nicht sein eigenes Bild von der Welt auf jemand anders überstülpt, sondern vielleicht lernt, auf die Welt des anderen einzugehen.